Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Ein neuer Dokumentarfilm des NDR wirbelt gerade einiges auf in der Theaterszene, denn in ihm sprechen Menschen offen über den Machtmissbrauch und die Übergriffe, die sie in ihrem Job am Theater erlebt haben. Darüber reden wir gleich mit Kira Gantner. Sie ist eine der Autorinnen des Films Gegen das Schweigen. Und wir sind zu Gast in Brasilien, genauer gesagt in Sao Paulo, wo an diesem Wochenende eines der wichtigsten Theaterfestivals Lateinamerikas zu Ende geht. Und das ganz ohne Beiträge aus Europa. Das und mehr jetzt in Rang 1. Das Thema Machtmissbrauch. Es ist leider auch am Theater ein Dauerbrenner. Kaum ein Jahr vergeht, in dem nicht neue Fälle ans Licht kommen. Und alle wissen, die Dunkelziffer derer, die so etwas erleben, aber eben nichts sagen, ist nochmal viel größer. Gegen das Schweigen heißt deshalb auch ein neuer Dokumentarfilm des NDR, der sich mit der Frage beschäftigt, weshalb ausgerechnet die Theater- und auch die Filmbranche offenbar so anfällig ist für Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten. Und wie das teilweise aussehen kann, das erzählen die Menschen, mit denen die Autorinnen des Films gesprochen haben, am besten selbst. Wir hören mal rein.
Meine Requisite, also meine Kerze, war nicht eingerichtet, deswegen musste ich kurz noch in die Garderobe, um diese Kerze zu holen, zu suchen. Kam 10 Sekunden zu spät, hab quasi das Stichwort verpasst. Er schaut mich wütend an, kommt auf mich zu, hochroter Kopf, kommt auf mich zu, vor allen Leuten, holt aus mit der Faust und bam, haut mir richtig mit der Faust volle Kanne aufs Ohr.
Und jedenfalls dann bei der nächsten Szene war er völlig ballerballer, hat irgendwie nur noch rumgeschrien und so. Und irgendwie erstmal hat er mich, glaube ich, geschubst oder irgendwie bin ich halt hingefallen. Und dann hat er, während ich auf dem Boden lag, hat er mir so gegen den Bauch getreten. Und das war richtig krass. Also es war so, dass die Leute im Publikum, es ging richtig so ein Raunen durchs Publikum. Es war klar, dass niemand mehr weiß, was jetzt echt ist und was geprobt. Und also ich war komplett draußen.
Ein Ausschnitt aus dem Film Gegen das Schweigen, Machtmissbrauch bei Theater und Film. Und eine der Autorinnen des Films, die Journalistin Kira Gantner, ist jetzt zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Frau Gantner, der Begriff Machtmissbrauch, der ist ja dehnbar. Das, was wir gerade gehört haben, das sind sicherlich schon extreme Beispiele. Da geht es um körperliche, direkte Gewalt. Der wird aber auch auf ganz unterschiedliche Vorgänge angewandt. Sie haben mit über 200 Menschen aus der Film- und Theaterbranche über ihre Erlebnisse gesprochen. Wie groß ist denn die Spanne dessen, was Ihnen in diesen Gesprächen berichtet wurde?
Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es ganz viele Formen von Machtmissbrauch geben kann. Wir haben von ganz vielen sexuellen Übergriffen gehört, aber auch ganz oft von systematischem Mobbing durch eine mächtigere Person, was die Leute sehr belastet, gerade über einen längeren Zeitraum, auch sehr viel Cholerik, Rumschreien, dass man quasi ständig auf der Arbeit beschimpft wird. Was aber auch zum Machtmissbrauch gehört, was man vielleicht gar nicht so als erstes dran denkt, ist zum Beispiel Arbeitszeiten nicht einzuhalten. Also, dass manche Gewerke ständig 12, 14 Stunden oder gar sogar noch länger arbeiten müssen. Auch das ist natürlich sehr belastend.
Mhm. Kann man sagen, dass wirklich ein großer Teil dieser Vorfälle tatsächlich entlang so einer asymmetrischen Machtachse passiert? Also eher selten auf derselben Hierarchieebene?
Also es waren schon oft Erlebnisse, bei denen es um ein krasses Machtgefälle ging, genau wie Sie gerade sagten, zum Beispiel Regie gegenüber Darstellenden oder Regie gegenüber Mitarbeitenden hinter der Kamera oder hinter der Bühne. Übrigens, diese Vorfälle betreffen auch nicht nur Frauen, das war uns auch wichtig. Es gibt auch viele Übergriffe gegenüber Männern. Es gibt aber auch Vorfälle, wo die Hierarchie nicht so auf Anhieb klar erkennbar ist. Also zum Beispiel zwischen zwei Darstellenden, während zum Beispiel einer sehr körperlichen Szene. Wenn dann immer wieder Grenzen überschritten werden, obwohl eigentlich klar war, wo die Grenze ist, dann ist es sehr, sehr schwer für die Person, sich zu wehren, weil das halt eben in der Szene oder vielleicht sogar während einer Aufführung passiert. Und hier gibt es dann nicht so ein ganz klares Machtgefälle.
Das ist eigentlich so der interessanteste Punkt, finde ich, dass es sehr oft ja ist, dass dieses übergriffige Verhalten unmittelbar innerhalb der künstlerischen Arbeit passiert, praktisch auf der Probebühne oder eben sogar während Aufführungen. Ist es noch immer so, dass die Kunst mit ihren vermeintlich eigenen Regeln, mit ihren Genies und deren besonderen Freiheiten da als Deckmantel genutzt wird? Und ist es vielleicht auch so, dass wir alle daran so ein Stück weit mitspielen?
Was wir schon sehr viel von Schauspielenden gehört haben, ist, dass es tatsächlich sehr schwer ist, da Grenzen zu ziehen. Weil schon verlangt wird immer noch dieses, ja, man muss auch ein bisschen leiden für die Kunst. Und auch in der Schauspielausbildung haben uns viele berichtet, geht es schon darum, dass man seine Grenzen überschreiten muss. Dass man nicht so empfindlich sein soll. Und dass auf der einen Seite vermittelt wird, dass man emotional extrem offen sein muss und gleichzeitig soll man ein dickes Fell haben für das, was da alles kommt.
Aber nochmal konkret zum Thema Verantwortung. Sie fragen ja im Film auch zum Beispiel ZuschauerInnen, inwiefern sie sich verantwortlich fühlen, wenn sie in Vorstellungen von jemandem gehen, von dem behauptet wird, er oder sie sei übergriffig, sei machtmissbräuchlich. Und dann heißt es sehr oft, man ziehe sich zurück auf das Juristische. Also solange jemand nicht schuldig gesprochen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Kommt man denn damit wirklich weiter oder ist es nicht gerade deswegen, weil das Juristische in dem Fall oft so schwierig herzustellen ist, nicht auch so, dass man, sagen ja viele, erstmal den vermeintlichen Opfern glauben muss?
Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns gestellt haben. Es gab halt einen Fall, da war relativ klar, dass das auch in Einzelfällen erkennbar sein muss oder kann für Zuschauende. Und da haben wir uns schon die Frage gestellt, wie lange kann man als Zuschauerin oder Zuschauer das noch in dem Sinne gutheißen oder unterstützen, indem man zu diesen Aufführungen geht? Eine Zuschauerin in einem Fall hat uns sogar gesagt, dass sie selbst den Eindruck hatte, hier ist irgendwas, sie hat es gemeint, widerlich. Irgendwie ist das nicht in Ordnung, was da passiert. Aber sie hat trotzdem den Raum nicht verlassen und ist zu noch einer Vorstellung gegangen. Also ja, ich glaube schon, dass man die Frage stellen kann, dass man auch eine Verantwortung trägt dafür, wo man hingeht. In diesem Fall haben wir den mutmaßlichen Täter übrigens natürlich auch angeschrieben und er wollte uns kein Interview geben, hat gesagt, er wird zu provokativen Anfragen keine Stellung nehmen und hat uns eine Rufschädigungsklage angekündigt.
Ist wahrscheinlich trotzdem so, dass der Raum der Kunst auch immer in gewissermaßen Überforderung auch darstellt, also auch zu unterscheiden zwischen dem, was ist da jetzt noch künstlerisch gewollt und was geht eindeutig viel zu weit. Was in Ihrem Film ja auffällt, ist, dass es vor allem SchauspielerInnen sind, die jetzt hervortreten und so missbräuchliches Verhalten benennen. Es gibt aber natürlich beim Theater und vielleicht noch mehr beim Film auch das ganze technische Personal, die vielen Beleuchter, Ankleider, Maskenbildner, die sind ja genauso diesem Verhalten ausgesetzt. Haben die es besonders schwer gehört zu werden?
Ob sie es besonders schwer haben gehört zu werden, ich würde das jetzt gar nicht bewerten wollen, aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Hinweise bekommen von Menschen hinter der Kamera oder hinter der Bühne. Und was wir schon den Eindruck hatten, ist, dass diesen Personen oft noch mehr das Gefühl vermittelt wird, austauschbar zu sein. Wenn zum Beispiel bei einem Filmdreh eine Schauspielerin oder ein Schauspieler schon angedreht ist, dann ist es oft sehr teuer für die Produktion, diese Person dann nochmal auszutauschen, weil müsste man ja die Szenen wiederholen. Und das bringt natürlich in dem Moment diese Schauspielerin oder den Schauspieler in eine Machtposition gegenüber zum Beispiel der Person in der Garderobe oder in der Maske. Und ich nenne jetzt mal diese Berufsgruppen besonders, weil wir da gemerkt haben, die sind halt sehr, sehr nah auch an Darstellenden dran und auch ganz oft in 1:1 Situationen, weil die oft alleine mit denen in den Trailern sind. Und da ist natürlich, sagen wir mal, eine Rahmenbedingung gegeben, die Machtmissbrauch erleichtert und wo es vielleicht besonders schwer ist, als die betroffene Person dann was zu sagen.
Ist dann so bitter, wie es klingt, tatsächlich auch einfach mal wieder eine Geldfrage. Sie haben sich im Film entschieden, einige Personen tatsächlich beim Namen zu nennen, die des Machtmissbrauchs beschuldigt werden. Das ist ja immer eine extrem heikle Sache. Was hat Sie in dieser Entscheidung bestärkt und braucht es letztlich genau diesen riskanten Mut zur Namensnennung, damit sich überhaupt mal was ändert?
Das war tatsächlich eine Frage, mit der wir uns lange beschäftigt haben. Es war am Anfang dieser Recherche nicht unser Ansinnen, einen Täter oder eine Täterin in den Fokus zu stellen, sondern wir wollten, dass die Betroffenen gehört werden. Also es sollte ein Film über die Perspektive der Betroffenen sein. Dann haben wir aber gemerkt, dass wenn man was Systemisches zeigen will, dass es dann schon wichtig ist, auch mal einen Namen zu nennen. Denn nur wenn man mal einen konkreten Namen nennt und den Fall zeigt, kann man auch die Frage stellen, wer trägt denn in diesem konkreten Fall die Verantwortung? Wer hätte denn in diesem konkreten Fall einschreiten können und wer hat vielleicht weggesehen?
Ihre Recherche stand jetzt unter dem Vorhaben, herausfinden zu wollen, warum ausgerechnet die Theater- und Filmbranche immer wieder solche Fälle von Machtmissbrauch produziert, hervorbringt. Haben Sie denn darauf im Laufe dieser 3 Jahre, die Sie an diesem Film gearbeitet haben, eine Antwort gefunden?
Wir würden sagen, Machtmissbrauch kann es natürlich in ganz vielen Branchen geben. Und da wollen wir auf jeden Fall auch zu einer Debatte beitragen, dass man da vielleicht auch mal mehr hinschaut. Aber was man schon, denke ich, sagen kann, ist, dass bei der Film- und Theaterbranche es einfach Rahmenbedingungen gibt, die den Machtmissbrauch erleichtern. Also zum Teil sehr vulnerable Beschäftigungsverhältnisse, eine krasse Konkurrenzsituation, sehr steile Hierarchien, oft eine sehr subjektive Bewertung, was denn gute Arbeit ist und was nicht. Und auch immer noch das Konzept des Genies. Also auch das haben wir oft gehört, die Entschuldigung, dass jemand so sein muss oder sich so verhalten muss, weil er nur dann oder sie nur dann diese geniale Arbeit machen kann. Dabei würde man ja sagen, dass Führungspersonen eigentlich eher die Aufgabe haben, gute Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden zu schaffen.
Bleibt ein Wunsch für die Zukunft gegen das Schweigen Machtmissbrauch bei Theater und Film, heißt ein gerade viel besprochener, aufsehenerregender Dokumentarfilm von Kira Gantner und Zita Zengerling. Aktuell schon in der ARD-Mediathek und linear zum ersten Mal im Fernsehen am 11. März. Das ist der kommende Montag. Frau Gantner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, abgekürzt MIT, ist das jüngste Theaterfestival in Lateinamerika und vielleicht gilt es deshalb auch als inhaltlich frischer und überraschender als die großen, traditionsreichen Konkurrenten etwa im kolumbianischen Bogotá oder in Santiago de Chile. Mit der 9. Festivalausgabe seit 2014, die am 1. März begann und am Wochenende auf den Bühnen von São Paulo zu Ende geht, hat sie viel riskiert, indem die Festivalmacher um Antonio Araújo komplett auf Beiträge aus Europa verzichtet haben. Sich zu dekolonialisieren ist generell eines der zentralen Themen des Theaters in Brasilien. Aber auch sonst steht die MIT mit beiden Beinen fest in den Diskursen. Michael Lages hat das Festival seit der Gründung begleitet und war auch jetzt wieder für eine Woche dort.
Eine starke Entscheidung war das zu Beginn und das Ergebnis ist unbedingt überzeugend. Bei der mittlerweile 9. Ausgabe vom Internationalen Theaterfestival in São Paulo blieben deutsche und amerikanische Gäste anders als früher tatsächlich draußen vor der Tür. Die Festivalplaner meinten es diesmal ziemlich ernst mit der Dekolonisierung, die viele Künstlerinnen und Künstler in Süd- und Lateinamerika sicher schon seit geraumer Zeit auf die Fahnen geschrieben haben. Herzlich willkommen ist aber immer noch die finanzielle Unterstützung von Festivals und Förderern in Europa, etwa um die Arbeiten des südkoreanischen Theatermachers Ja Ha-ku zu finanzieren, der hier als Gast aus Südkorea firmierte, tatsächlich aber längst in Belgien lebt und arbeitet. Ku stellte 3 Stücke vor, die auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder ähnliche Geschichten des eigenen, fernen und fremden Landes erzählen. Er ist selbst sein eigener Hauptdarsteller. In 2 der Stücken sind Reiskocher seine Partner. Im ersten Stück über Koreas sehr komplexe Geschichte sind gleich 3 Reiskocher dabei. Im 2., die ein bisschen vage von Theatertraditionen in Korea und hier berichtet, ist noch ein Kuku dabei. So heißen diese Reiskocher in Korea. Und im 3. beschäftigt sich Ku nur noch mit Internet- und Videoprojektionen. Ein mitreißendes Ereignis ist das eher nicht gewesen, aber in São Paulo ist das Publikum sehr bereit dafür, alles zu lieben, was modern aussieht. Andere Länder haben deutlich aufregendere Arbeiten gezeigt, etwa der in den nördlichen Provinzen Argentiniens beheimatete Tiziano Cruz, der zuletzt auch beim Adelante Festival in Heidelberg eindrücklich überzeugte. Wieder erzählt Cruz hier eine eigene Geschichte von den eigenen Toten, die er beklagt. Der beschworene Schmerz ist weiter enorm. Mächtig gelungen war auch der Auftakt. Gregory Makoma und Tutuka Sibise berichten da von einer wahren Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts. Aus dem jungen Südafrika wurde ein Chor nach Europa eingeladen, der African National Choir. Er wurde eingeladen nach London und erlebte dort, was auch unter aufgeklärten Menschen Rassismus pur war. Makoma und Sibise haben die Begegnung mit einem Chor aus São Paulo nachgestellt und alle Stimmen reißen das Publikum enorm mit. Beispielhaft stehen diese Gastspiele für die Qualität dessen, was Festivaldirektor Antonio Araújo eingeladen hat. Aber genauso wichtig sind die brasilianischen Stücke auf der lokalen und regionalen Plattform. Brasiliens Theater ist schon längere Zeit fest verwurzelt in den politischen und sozialen Diskursen. Immer wieder geht es um Rassismus und Antirassismus und um Klassismus und extrem viel Aufmerksamkeit kommt der Trans- und Transvestitenpräsenz auf der Bühne zu. Die sich da als Transmenschen verstehen, wollen sehr viel das Theater der klassischen Konstruktionen zerstören, die Dramaturgie zur Travaturgie umwandeln und das Theatro selber soll dann eine Theatra werden. Ja, da haben sie sich wirklich viel vorgenommen.
Ja, und warum auch nicht? Michael Lages berichtete aus São Paulo von der diesjährigen Mostra Internacional de Teatro, einem der wichtigsten Theaterfestivals Lateinamerikas. Seinen Beitrag finden Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Regisseurin Jorinde Dröse, die nach mehreren Jahren in einem ganz anderen Beruf nun wieder zurück ist am Theater. Neulich war sie bei uns im Theater-Podcast zum Thema Muttersein im Theaterbetrieb zu Gast. Und dabei verriet sie uns auch ihre geniale Stelle.
Also meine geniale Stelle war auf dem Konzert von Kay Tempest. Da hat Kay Tempest das Publikum angesprochen.
When it burns bright, so a lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder.
Und am Anfang eine Verbindung geschaffen zum Publikum. Und das hat dann den folgenden Abend so bestimmt. Also das Publikum war so im Flow und in Liebe miteinander. Und ich weiß nicht, wie Kay Tempest das macht. Aber das war total beglückend.
Die Regisseurin Jorinde Dröse über einen besonderen Moment während eines Konzerts von Kay Tempest, ihre geniale Stelle. Und den Podcast mit Jorinde Dröse, den können Sie natürlich auch weiterhin hören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche. Hier übernimmt unser Filmmagazin Vollbild. Janis Elbira wünscht viel Spaß dabei.